Genau, eigentlich müsste ich jetzt über das Abendmahl predigen, nachdem wir so viel dazu zu sagen haben, aber das mache ich ein anderes Mal. Wegen der Taufe habe ich mir gedacht, wenn wir schon taufen, dann wollen wir wenigstens auch sagen, was das eigentlich ist, was wir da machen, warum wir taufen, wieso, weshalb, wozu. Und da das nicht alles in eine Predigt passt, weil zum Thema Taufe gibt es wirklich viel zu sagen, werde ich heute und die nächsten Freitage über das Thema predigen. Heute, auf der nächsten Folie sieht man, das geht erstmal so was allgemein Grundlegendes. Ich versuche mich auch wirklich kurz zu fassen. Und nächste Woche werden wir über dieses spannende Thema der Herrschaftswechsel nachdenken und dann in 2 Wochen über die verschiedenen Formen der Taufe, die Erno ja jetzt auch gerade eben schon angesprochen hat. Heute also allgemein, was hat es eigentlich mit der Taufe auf sich, wo kommt das her, warum machen wir das, wozu machen wir das? Erstens, die Taufe ist in der Bibel tatsächlich ein rein christlicher Brauch. Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Ich werde heute nur in die Bibel schauen. Wir werden mal schauen, was sagt die Bibel zur Taufe, damit wir so ein bisschen gelehrt werden in dem, was Gott uns da angeboten hat und wozu Gott uns einlehrt. Also erstens, die Taufe ist in der Bibel ein rein neutestamentlich christlicher Brauch. So wie wir sie kennen und praktizieren, kommt sie im Alten Testament nicht vor. Da gibt es zwar auch so rituelle Waschungen, wo das Volk Israel sich von seiner Schuld und seiner Sünde freigewaschen hat, aber das hat nichts mit unserer christlichen Taufe zu tun. Sie taucht im Neuen Testament auf, das sieht man schon, mit dem sagenumwobenen Johannes, dem Täufer. Er ist derjenige, durch den Gott die Taufe ins Bewusstsein bringt oder überhaupt in die Glaubenspraxis hineinführt. Und wir lesen im Grunde in allen Evangelien von Johannes, hier mal aus dem Matthäus-Evangelium, Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und verkündet den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will eure Schuld vergeben. Und die Menschen strömten zu ihm aus ganz Judäa und Jerusalem. Das wünsche ich mir auch, dass die Leute strömen zu unserer Taufe oder auch zu unserem Gottesdienst. Sie ließen sich von ihm im Fluss Jordan taufen und bekannten ihre Schuld. Und er verkündete, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin's nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber seine Taufe gibt euch den Heiligen Geist. So wie Johannes, der Täufer, also der Wegbereiter und der Vorläufer von Jesus, dem Sohn Gottes, war, war auch seine Taufe nur eine wegbereitende und eine vorläufige Taufe auf Jesus hin und das, was Jesus dann gebracht hat und in der Taufe, die Jesus befohlen hat, inszeniert hatte. Johannes sagt das selber hier, ihr habt das hier nochmal vor Augen, dass er im Grunde den Menschen ganz deutlich machte, was ich hier jetzt tue, was ich euch verkündige, was ich an euch tue, das ist nur ein Abglanz, das ist ein Abklatsch, das ist quasi wie so ein Appetizer, das ist die Vorspeise auf das, was eigentlich noch kommt. Und das ist viel größer und viel zentraler und viel wichtiger. Wartet auf ihn, der da kommt. Johannes, seine Taufe war also nur vorbereiten. Mit ihnen sollten die Menschen sich im Grunde auf das Kommen Gottes vorbereiten. Ja, wie so ein Teppich ausrollen und sagen, Gott, komm in Jesus. Und er ist gekommen. Zweitens also. Interessant ist zu lesen, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich dann selbst hat taufen lassen. Und das ist insofern spannend, wenn man nämlich die Aufforderung von Johannes gehört oder noch im Ohr hat, kommt, ändert euch, tut Buße, bekennt eure Schuld. Da fragt man sich, ja, was hat denn das mit Jesus zu tun? Er war doch der Sohn Gottes, was sollte er denn ändern? Welche Schuld oder wie auch immer sollte er da bekennen? Nun, ich werde nachher was dazu sagen, aber lesen wir erstmal, wie es da von Johannes und von Jesus geschrieben steht. Damals kam Jesus, heißt es, aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten und sagte, ich hab's nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Und Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun, so erfüllen wir den Willen des Gottes. Und da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes, der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude. Warum also ließ Jesus sich taufen? Er, der doch überhaupt keine Umkehr nötig hatte, der keine Schuld hatte, weil er im Einklang mit Gott lebte. Nun, ich glaube, es sind so vier Gründe, die mir auffallen. Ich nenne sie jetzt mal A, B, C, damit ihr mit meiner Nummerierung nicht durchkommt. A würde ich sagen, um der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu zeigen, jetzt geht's los. Mein Leben ist Gott geweiht. Ich stelle mein Leben ganz in den Dienst Gottes und ich lebe für Gott. Denn mit der Taufe begann ja Jesu sein öffentliches Wirken, sein machtvolles Wirken, sein Retterwirken. Vorher lesen wir von ihm nichts und wahrscheinlich hat er in der Zimmermannswerkstatt oder in der Bauarbeiterwerkstatt seines Vaters mitgearbeitet. Aber das war der Startschuss. Und deswegen B, Jesus hat sich auch taufen lassen, um sich ganz von Gottes Geist füllen zu lassen. Denn den brauchte er für das, was er jetzt tun wollte. Und C, Jesus wollte diesen Zuspruch des Vaters hören. Diese Zusage, du bist mein Sohn, ich liebe dich, an dir habe ich Freude. Denn wer das gehört hat, verinnerlicht hat, der ist bereit für jede Lebenslage. Das ist auch etwas, was wir hören müssen. Da kann kommen, was wir will, wenn wir wissen, dass Gott uns sieht und liebt und kennt und zu uns steht. Aber D, ich denke, vor allem hat Jesus sich taufen lassen, weil er halt ganz Mensch war. Und weil er sein ganzes Leben zum Vorbild für uns geführt hat. Alles, was er tat, alles, was er sagte, hat er als Vorbild für uns getan, damit wir ihm nachtun. Habe ich ja auch schon mal drüber gepredigt. Und deswegen auch die Taufe. Er hat sich taufen lassen, weil er ganz Mensch war, um uns zu zeigen, so sollen wir es auch tun. Genauso sollen wir es auch tun. Auch für uns ist der Startschuss im Leben mit Gott letztendlich diese Taufe. Und so hat Jesus sich taufen lassen und Johannes hat es zum Glück auch getan. Und wir kommen zum dritten. Jesus hat sich nicht nur taufen lassen, sondern er hat die Taufe auch befohlen. Wem dieses Wort befehlen zu hart ist, er hat es als Auftrag gegeben. Er hat es als Sendungswort formuliert. In diesem bekannten Missions- und Sendungswort aus dem Matthäus-Evangelium heißt: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wenn wir taufen, erfüllen wir also den Wunsch, den Plan, das Herzensanliegen Gottes, der das will, der das eingesetzt hat, der das gestiftet hat. Diesen Zeichen, dieses Bekenntnis, dieses Bündnis und was es alles bedeutet, diesen Hochzeitsbund zwischen Gott und uns Menschen. Es ist sein tiefster Wille, dass wir das tun. Spannend finde ich, wenn ihr hier mal hinschaut, in dieser Übersetzung, der Basisbibelübersetzung, von der ich ja wirklich total begeistert bin, weil sie den Text so nahe kommt und so klar und deutlich überliefert, da steht ein Doppelpunkt. Da steht hinter dieser Aufforderung, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, ein Doppelpunkt. Und dann heißt es, tauft sie. In der Luther-Übersetzung und anderen Übersetzungen, auch modernen Übersetzungen, steht da ein Punkt. Macht die Menschen zu Jüngern, Punkt. Und dann tauft sie. Jetzt könnt ihr denken, was ist denn das für ein blödes Geschwätz jetzt hier? Warum müssen wir auf die Satzzeichen oder sonst was, die Punkte da achten? Ja, weil dahinter sich ein riesen theologischer Konflikt auftut. Stimmt es so, wie es hier steht, macht die Menschen zu Jüngerinnen und Jüngerinnen, Doppelpunkt, indem ihr sie tauft? Wird man also ein Jünger und Jüngerin Jesu, wenn man getauft wird? Oder steht da ein Punkt nach dem Motto, macht die Menschen zu Jüngern, Punkt, und wenn sie es dann sind, dann tauft sie? Und diese Antwort darauf ist gar nicht so einfach, ja oder nein zu sagen, weil es stimmt beides. Es gehört zwar untrennbar zusammen, aber es ist nicht so, dass du durch die Taufe ein Jünger oder eine Jüngerin wirst. Oder dass die Taufe quasi das Wichtige ist, das Heilsentscheidende. Das will ich euch an einem anderen Punkt deutlich machen. Viertens nämlich, Jesus sagte selbst einmal diese Worte, wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Und das ist die spannende Aussage, wo Jesus zeigt, worauf kommt es eigentlich an und was ist eigentlich im Leben wirklich entscheidend. Und das ist der Glaube und nicht die Taufe. Er sagt zwar, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Aber dann macht Jesus sehr deutlich, wer nicht glaubt, der wird verloren gehen. Der muss sich vor Gott alleine rechtfertigen. Und er sagt nicht, wer nicht getauft ist. Wie gesagt, es ist nicht einfach. Es gehört natürlich untrennbar zusammen. Aber ein magisches Verständnis, dass durch die Taufe ein Mensch gerettet wird und zum Jünger und Jüngerin wird, das ist nicht wahr. Im Biblischen nicht nachvollziehbar. Also du darfst einen Punkt machen und einen Doppelpunkt, aber du musst dir immer merken, es gehört beides zusammen. Es gehört mehr dazu. Taufe und Glaube gehören untrennbar zusammen. Aber das, worauf es wirklich ankommt, dazu werde ich später noch mal sagen, ist der Glaube. Und darum haben die Christen die Glaube und den Taufen auch immer zusammengestellt und miteinander praktiziert. So lesen wir in der Apostelgeschichte, gleich nach diesem großen Pfingstereignis, als Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat, folgendes: Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Aposteln: Ihr Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen: Ändert euer Leben. Das kennen wir schon von Johannes, das hat er auch gesagt. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle Menschen, die jetzt noch fern sind, denn der Herr, unser Gott, wird sie zum Glauben an Jesus hinzurufen. Da hat er von uns gesprochen. Hier ist die Rede von mir und von dir und von uns heute. Alle, die noch fern waren, hat er hinzugerufen. Macht euch nochmal bewusst, was da gewesen war, ja? Der Petrus hat nach der Erfüllung im Heiligen Geist den Menschen in Jerusalem gepredigt. Und die Menschen haben diese Predigt gehört und der Heilige Geist hat diese Worte der Predigt tief in die Herzen der Menschen gepflanzt. Genauso entsteht nämlich Glaube durch das Hören der Predigt, so sagt Paulus dann später mal. Ist nicht schlimm, brauchen wir nicht. Glaube entsteht durch das Hören der Predigt, und zwar immer, egal wie gepredigt wird. Ob das jetzt im Gottesdienst ist, indem man einen Bibeltext ausliest oder zum Thema predigt, ob du mit deinem Arbeitskollegen oder deinen Kindern über Jesus sprichst, ob du alleine die Bibel liest oder irgendjemand anders die Bibel liest, ob man einen Traum hat und Gott im Traum zu jemandem predigt, ob es ein Gefühl ist, das sich breit macht und einen irgendwo hintreibt, tiefer zu forschen. Ist ganz egal, aber Glaube entsteht immer aus der Predigt. Und da, wo Glaube ist, der Glaube daran, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott Einfluss hat auf mein Leben und dass ich diesen Gott brauche, aber dass dieser Gott heilig und gerecht ist, wo dann Glaube ist, dass ich vor ihm eigentlich nicht bestehen kann, so wie wir es eben gesungen haben in diesem Lied. Und wo dann der Glaube da ist, dass Jesus der ist, der mich vor Gott gerecht macht, mir vergibt und mich annehmen will. Wo so ein Glaube da ist, egal ob er so klein ist oder so groß, da sagt Paulus, lasst euch taufen. Lasst euch auf den Namen von Jesus taufen. Ändert euer Leben. Jetzt vertraut auf Gott und gebt euch ihm ganz hin, denn er wird euch geben, was ihr braucht. Also erst kommt der Glaube und dann die Taufe als Zeichen, als Bündnis, als Bestätigung, als Inkraftsetzung, als Vollzug oder was auch immer. Und so lesen wir in der Bibel eben auch in der Apostelgeschichte noch von anderen Praxis der ersten Christen. Ich habe mal die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien hier aufgeführt. Mitten in die Geschichte steige ich ein. Da heißt es, der Eunuch fragte Philippus, bitte sagt mir, von wem spricht der Prophet hier in der Schriftrolle, die ich hier lese? von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend vom Wort aus Jesaja verkündigte er ihm die gute Nachricht von Jesus. Und als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei, dem Olchinger See. Der Eunuch sagte, sieh doch, da ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und als sie aus dem Wasser heraufstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Wie gesagt, das war der äthiopische Finanzminister, von dem wir in der Apostelgeschichte 8 hier lesen. Er hörte die Predigt, indem er in dieser Schriftrolle von Jesaja las, die er sich da in Jerusalem als Souvenir mitgenommen hat. Ja? Dann hörte er die Predigt von Philippus, der sie ihm auslegte und auf Jesus deutete. Und er kam zum Glauben. Und deswegen wollte er getauft werden. Auch dieser Text ist sehr spannend, denn diese Verse, die ich hier eingerückt habe, die sind erst später hinzugefügt worden. Die stammen in der ersten, in der Originalschrift von Lukas, sind sie nicht enthalten. Sie sind erst später von der Christenheit hinzugefügt worden. Oh, also ist das nicht Wort Gottes, nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Das ist dann später noch dazugekommen, könnten Leute vielleicht denken, ja? Das ist ein tiefes theologischer Konflikt, der hier aufkommt, aber ich würde sagen, doch, das ist von Gott inspiriert. Auch wenn es die Christen später noch hinzugefügt haben, weil sie ganz klar und deutlich machen wollten, Taufe gehört mit dem Glauben zusammen. Und sie hatten ein komisches Gefühl zu lesen, der sagt, oh, ich will getauft werden und deswegen wollten sie nochmal unter der Leitung des Geistes klarstellen, frag, ob da Glaube ist. Wenn jemand getauft wird, frag, ob da Glaube ist an Jesus. Wer an Jesus Christus glaubt und glauben will, der soll sich taufen lassen. Wer zu Gott, dem Vater, gehören will, wer die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden will, der soll sich taufen lassen. Denn die Taufe ist nichts, auf das man verzichten sollte. Sie ist nicht beiläufig, sie ist nicht etwas, was man vergessen kann. Mir ist ein Papier von meinem Vorgänger, von Frank Weigert, in die Hände gefallen und ich finde es so schön, wie er das einmal so formuliert hat. Und er sagte, das ist mein nächster Punkt, ich glaube, das ist sechstens, die Taufe ist eine der vier Säulen der geistlichen Wiedergeburt oder man könnte auch sagen der Erneuerung durch Gott. Die erste Säule ist die Buße, die Umkehr. Also zu erkennen, oh, Gott ist wirklich real und er ist heilig und ich bin's nicht. Und die zweite Säule ist der Glaube, das Vertrauen auf Jesus zu sagen, aber durch Jesus werde ich gerecht. Und die dritte Säule ist dann die Taufe, das Untertauchen im Wasser und das, was Gott da tut, werde ich gleich was zu sagen. Und die vierte Säule ist der Empfang des Heiligen Geistes. Und Frank hat das so schön deutlich gemacht in diesem Papier, finde ich, deswegen muss es einfach sagen. Er hat gesagt, es ist ein Zusammenspiel, was hier passiert zwischen Gott und Mensch. Es ist Gott, der hier in uns Menschen all diese Dinge bewirkt. Aber es sind wir, die wir uns darauf einlassen müssen und sie auch tun müssen. Gott ist es, der uns einlädt zur Umkehr, der sich uns zeigt und der uns zeigt, wie verloren wir sind. Gott ist es, der uns einlädt zum Glauben an Jesus und der uns dann einlädt zur Taufe und auch den Heiligen Geist zu empfangen. Aber wir Menschen, wir werden in der Bibel aufgerufen, es zu tun, uns einzulassen. Deswegen heißt es in der Bibel, tu Buße. Oder glaubt an Jesus. Oder lasst euch taufen. Oder lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es ist also ein Zusammenwirken zwischen Gott und uns. Das ist das, was Gott will. Von Anfang an, dass wir mit ihm gemeinsam leben. Und ich komme zum siebten. Wie wirkt denn Gott? Und was ist es denn? Was macht denn eigentlich die Taufe? Was geschieht in der Taufe? Es ist ein zentrales göttliches Handeln, was Paulus in diesem Römerbrief Kapitel 6 so wunderbar zum Ausdruck bringt. Dieses Geheimnis und doch diese Klarheit, wenn er da schreibt, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Mit Jesus verbunden sein, in Christus hineingetaucht. Ich habe eben gesagt, die Taufe ist wie eine Heirat, wie ein Hochzeitsbund. Diese Verbindung, dieses Einswerden. Was geschieht nun in der Taufe? Ich will es mal versuchen, an diesem schönen Wasserbild deutlich zu machen. Schade, man sieht es nicht. In Wirklichkeit ist es ein richtig schönes, klares Wasser, wo man unten den Grund noch sieht. Aber egal, ist ja nur ein Symbol. Was geschieht in der Taufe? Unser alter Mensch, unser altes Leben, das Leben ohne Gott, das an Gott vorbeigeht, das Leben in Gleichgültigkeit, in Unwissenheit, in Rebellion, in Misstrauen oder was auch immer, dieses Leben, wo Gott fehlt, das geht mit Christus unter. Es wird mit ihm begraben. Es stirbt mit ihm. So wie er am Kreuz gestorben ist, stirbt es. Die Taufe ist keine Reinigung. Die Taufe ist ein Sterben, ein Tod. Es wird nicht nur was abgewaschen, sondern es hört etwas ein für alle Mal auf. Und es beginnt etwas komplett Neues. Unser neuer Mensch, das neue Leben, das Leben mit Gott, das Leben aus Gott, das Leben für Gott. Es steht mit Jesus auf, so wie er am dritten Tage auferweckt wurde vom Heiligen Geist, werden wir vom Heiligen Geist neu lebendig gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt Paulus. In diesem Akt und Geschehen steckt so viel drin, dass ich nächste Woche da noch mal ein bisschen ausführlicher was dazu sagen will. Aber das ist es, was Gott uns in der Taufe erleben lässt, was real wird. Der alte Mensch, das alte Leben, es wird von uns hinweggenommen. Es stirbt und etwas ganz Neues kommt zum Leben. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Ich weiß nicht, ob du getauft worden bist, ob du das erfahren hast und ob das in dir lebendig ist. Aber das ist diese große Einladung. Das ist dieses Wunderbare, was Gott tut. Und deswegen ist die Taufe nicht überflüssig. So nach dem Motto, ja, der Glaube ist das Zentrale, natürlich, aber es ist eine der Säulen. Ich will schließen nochmal mit dem Bild vom Frank, weil ich das so schön fand. Und will sagen, Gott lädt dich ein, mich, dich, uns, zur Umkehr, zur Buße. Wenn du es noch nicht angenommen hast, nimm es an. Nimm diese Einladung an und mach es. Mach es real. Und Gott lädt dich ein zum Glauben daran, dass Jesus dich liebt und für dich gestorben ist und dich zum Kind Gottes machen will. Und wenn du es noch nicht angenommen hast, nimm es an, nimm es an. Schlag ein, lass dich fallen, spring in seine Arme. Und Gott lädt dich ein, dich taufen zu lassen und diese Erfahrung zu machen, dass du erneuert wirst, komplett, dass es ein Wechsel ist, eine klare Linie zwischen gestern und heute oder heute und morgen. Nimm es an. Und wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bist, dann lass dich taufen. Und lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Nimm es an. Gott lädt dich ein. Und Gott lädt dich heute auch ein zum Abendmahl. Das tut er jetzt auch. Er lädt dich ein zur Taufe in 14 Tagen, wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du Buße getan hast, wenn du zum Glauben gekommen bist, bist du eingeladen. Aber heute bist du jetzt auch eingeladen zum Abendmahl. Das Abendmahl ist anders als die Taufe etwas, was wir ständig feiern, jeden Tag feiern dürfen. Die Taufe dürfen wir erneuern und bekräftigen. Amen. Danke, Jesus, danke für das, was du tust, an uns tust, in uns tust und mit uns tun willst. Wir freuen uns jetzt auf die Begegnung im Abendmahl mit dir. Amen.